Ich glaube, eine wirkliche Demokratiefähigkeit entwickelt sich nicht in der Beschäftigung mit politischen Parteien oder übergeordneten Themen, sondern kann sich dann entwickeln, wenn Kinder erleben, dass sie im Alltag mitbestimmen können, dass sie mit dem, wie sie sich äußern und was sie äußern, gehört werden, dass sie da Resonanz erhalten, dass sie mitkriegen, ihr eigenes, das, was sie sagen, hat Gewicht, hat Bedeutung und wird auch mit einbezogen in darin, was dann letztendlich für Entscheidungen gefällt werden, ganz einfach im alltäglichen Leben. Also das Gefühl von Selbstwirksamkeit und Mitbestimmung wird in den Familien und eben auch in den Pflegefamilien
Ja,
grundgelegt und
ja.
dann eben natürlich auch in allen Jugendhilfeprozessen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Perspektive Pflegekinderhilfe, dem Podcast, der in der Qualitätsoffensive NRW durchgeführt werden kann. Der wird finanziert vom Ministerium in Nordrhein-Westfalen und wurde beauftragt von den beiden Landesjugendämtern, dem LVR im Rheinland und dem LWL in Westfalen-Lippe. Wir haben hier die Gelegenheit, uns Pflegekinderhilfethemen immer aus unterschiedlichen Sichtweisen anzuschauen, immer auch mit einem Schwerpunkt auf dem Thema Kinderrechte, Kinderschutz, aber eben nicht so eng gefasst, sondern ein bisschen in die Breite gedacht. Und da werden wir heute ein interessantes Gespräch führen können. Ich habe eine spannende Gästin heute hier, die verbindet aus meiner Sicht auf sehr beeindruckende Weise systemisches Denken mit praktischen Handlungskompetenzen. Und wie ich festgestellt habe, ist sie dabei auch hinsichtlich der politischen Entwicklung sehr interessiert. Herzlich willkommen, liebe Ute Talaikis Carstensen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir und ich würde dich gerne direkt zu Beginn fragen, was findest du, sollten die Menschen, die uns zuhören, eigentlich über dich wissen?
Ja, hallo Dirk, herzlichen Dank, dass ich eingeladen bin in euren Podcast und wir heute miteinander sprechen können. Ja, was sollten die Menschen über mich wissen? Das ist echt, das ist eine gute Frage. Ja, ich bin Psychologin von Beruf. Ich bin in diesem Jahr 30 Jahre in der stationären Jugendhilfe tätig als Bereichsleiterin in einer Jugendhilfeeinrichtung im Münsterland. KIWU Jugendhilfe heißen wir. Genau, und das ist so, was meine beruflichen Hintergrund angeht. Ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Trauma und Traumapädagogik auseinandergesetzt. Ich habe einen Hintergrund durch mein Studium, seit meinem Studium, der auch ein psychoanalytischer Hintergrund ist, habe auch eine psychoanalytische familientherapeutische Ausbildung vor vielen Jahren gemacht. Diese Hintergründe haben mich sehr geprägt und von meinem persönlichen Werdegang noch vor beruflicher Entwicklung, glaube ich, ist wichtig zu wissen. Ich bin Boomer-Generation.
Ja.
Ja, das ist wichtig,
Ja,
das
stimmt.
zu einordnen zu können. In den 70er Jahren hat sich ja auch mein Denken entwickelt. Da war dieses Thema Chancengleichheit für mich ein großes Thema. Auch früh durch LehrerInnen-Personen, die für mich einen Vorbildcharakter gehabt haben, aber auch auf der anderen Seite so ein christliches Gedankengut, das mich von jeher meine Persönlichkeit mitgeprägt hat, das spielt dabei eine Rolle. Ja, ich glaube, das reicht so für den,
Okay.
nee, vielleicht nicht ganz.
Ja.
Was auch sicherlich wichtig ist, ich habe in den ersten Jahren meiner beruflichen Tätigkeit war ich in der KIWU Jugendhilfe für den Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Bereichsleiterin zuständig und seit 2008 für den Pflegekinderbereich. Das ist ja wichtig auch für den Zugriff, den ihr habt sozusagen.
Ja, das
Genau.
stimmt. Das ist sozusagen die Spannweite, die du damit abdeckst. Und ja, ich finde, damit wird deutlich, dass du zu unterschiedlichen Themen ganz spezifisch was zu sagen haben wirst, das wird schon deutlich. Und auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung und auch ja die Erwartung, weshalb ich dich auch eingeladen habe, dass wir auf der Grundlage von deinen Erfahrungen sicherlich auch spannende Impulse reinkriegen können in die Diskussion, die entstehen kann, wenn einzelne und oder einzelne Fachkräfte oder ich habe jetzt auch mitgekriegt, manchmal wird der Podcast auch im Team gehört oder im Team wird darüber gesprochen, so dass es interessante Impulse für die tatsächliche alltägliche Arbeit dann geben kann. Das wäre so die Hoffnung und damit wir da ein bisschen Futter für die Zuhörenden zusammenkriegen, wäre mein Vorschlag, wir steigen mal ein mit so einer Perspektive auf deine persönliche Haltung, so die du hast. Und jetzt haben wir ja Vorgespräche geführt und ich weiß von dir, dass du dich intensiv mit der Frage beschäftigst, wie gelingt eigentlich Persönlichkeitsentwicklung und auch Selbstständigkeit von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegeverhältnissen aufwachsen. So. Und ich würde gerne zu Beginn einmal fragen, warum ist das eigentlich ein Thema und eine Frage, die dir besonders wichtig ist?
Ja, warum ist mir das besonders wichtig? Ich glaube, dass das ja letztendlich das ist, was überhaupt diese Art von Hilfen legitimiert, dass wir eine Option haben, jungen Menschen zu einer gelingenden Persönlichkeitsentwicklung zu verhelfen. Diese Hilfen sind sehr aufwendig. Kinder, die herausgenommen werden aus familiären Verhältnissen, erleben das ja häufig zweischneidig. Natürlich, umso mehr Traumatisierung dabei ist, umso mehr ist vielleicht, und das erleben wir ja auch, eine Erleichterung aus Verhältnissen herausgeholt zu werden. Aber es gibt ja immer dieses, oder häufig, sehr häufig auch ein Erleben von, ich bin gebunden an meine Ursprungsfamilie, aber ich habe auch eine neue Familie, mit denen es mir im Alltag gut geht. Also viel Herausforderungen, die Kinder und Jugendlichen selber meistern müssen und in ihrem Leben integrieren können müssen und sehr viel Aufwand drumherum durch eine Pflegefamilie, die das Kind mitträgt, so zwischen, ich sag mal, zwischen Leistungserbringung und Schicksalsgenosse ja auch zu sein. Und da ist es schon, die Gesellschaft trägt viel daran. Die Kommunen tragen auch eine finanzielle Last, aber müssen natürlich auch viel Fachliches hineinbringen und wir als freie Träger ja auch. Also so viel Aufwand, sag ich mal, muss ja einen guten Output haben, muss doch dazu führen, dass junge Menschen sich dann wirklich auch entwickeln können, wirklich auch eine Chance haben auf ein gelingendes Leben und eben auch eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, okay.
Ist das eine Antwort, die für dich gilt, mit der du was machen kannst?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch ein bisschen nachfragen an der Stelle, nämlich nochmal bezogen auf dich als Handelnde und auch als, mit deiner eigenen Persönlichkeit sozusagen. Was sind denn für dich entscheidende Werte und Überzeugungen, die dich in diesem Prozess selbst leiten? Also wo du sagen würdest, das ist mir im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung von den jungen Menschen auch einfach besonders wichtig.
Ja, ich gehe halt schon davon aus, und das weiß man ja auch, es gibt diesen lakonischen Satz, so etwas wie Traumatisierung ist die Eintrittskarte in Jugendhilfe. Sprich, wenn wir es mit jungen Menschen zu tun bekommen, die über Jahre in einem Klärungsprozess sind und dann in eine Pflegefamilie gehen oder ja auch in stationäre Jugendhilfe, dann ist es ja so, dass sie wirklich eine Menge gelitten haben und dass der Zugang zu sich, zu der eigenen Person, der Zugang zum eigenen Empfinden, das Zulassen von Gefühlen, ja, bis hin dazu auch, ist ja sehr erschwert, durchbrochen und da hat ja eben Traumatisierung stattgefunden und dann aber in einen Prozess von Selbstbemächtigung kommen zu können, das ist eben für mich ein ganz wichtiger Wert, dass wir es ermöglichen, dass Menschen, die erstmal keine guten Startbedingungen gehabt haben, dass die dann nochmal so etwas wie eine zweite Chance bekommen. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe, der Begriff der Chancengleichheit aus den 70er Jahren. Heute haben wir ja auch einen Blick darauf, dass eben eine korrigierende Erfahrung ermöglicht werden soll. Das sind aus meiner Sicht die wichtigen Werte, wenn es um junge Menschen geht, die in Jugendhilfe kommen.
Ja, verstehe. Ja. Du, also man merkt ja schon beim Zuhören, dass du ganz klar einen Schwerpunkt auch auf das Thema Trauma hast. Ich würde gerne einmal rückfragen, gleich zu Beginn, damit auch alle das einordnen können. Ich bin kein Trauma-Experte oder so, ne? Ich kenne mich mit dem Thema nicht besonders gut aus. Und ich weiß, dass er innerhalb der Pflegekinderhilfe eine wichtige Bedeutung hat. Ich habe aber auch schon mitgekriegt, dass es eine Diskussion darum gibt, ob wir jetzt wirklich davon ausgehen sollten. Ich höre das manchmal so und ehrlich gesagt nehme ich das nicht immer 100% ernst, wenn jemand sagt, alle Pflegekinder sind traumatisiert. Wir haben es nur mit traumatisierten Pflegekindern zu tun. Und ich sage das so spitz an der Stelle, weil ich mitgekriegt habe, es gibt einen Unterschied zwischen, das sind traumatisierte Kinder, Jugendliche oder überhaupt Menschen, oder das sind Menschen, die zu bestimmten Zeiten in ihrem Leben traumatische Erlebnisse hatten und die mehr oder weniger gut in der Lage waren, diese zu integrieren in ihre Biografie, zu bewältigen, einen Umgang damit zu finden und so. Und ich dachte, wenn wir vielleicht heute auch häufig über dieses Thema sprechen, wäre ich ganz froh, wenn du das einmal einleitend noch ein bisschen wie definieren könntest. Also sozusagen, wovon sprechen wir eigentlich und wovon gehst du aus? Weil ich gerade merke, das ist auch ein Wissensbestand, der bei mir nicht so ganz gedeckt ist. Und deshalb wäre ich froh, wenn du den vielleicht einbringen könntest. Wäre das möglich?
Tatsächlich ist es so, wenn wir darauf gucken, welche Kinder in Pflegefamilien angefragt werden oder welche Kinder in eine Übergangshilfe, eine Bereitschaftsbetreuung kommen, dann sieht man, dass in der Vergangenheit es schon eine ganze Reihe von Maßnahmen gab, dass schon 1, 2, 3 Jahre, manchmal sogar mehr ins Land gegangen sind, dass Kinder schon mal rausgenommen waren, dann wieder nach Hause gegangen sind und man immer wieder festgestellt hat, dass sie nicht ausreichend betreut waren und in diesen Zeiten eben eine extreme Vernachlässigung ihrer Grundbedürfnisse erlebt haben, dass sie Gewalt erlebt haben, selbst an sich selbst oder Gewalt erlebt haben, die an den Eltern oder Geschwistern ausgeführt wurde. Oder eben auch, dass durch eine Vielzahl von Maßnahmen, eben manchmal auch an unterschiedlichen Orten, auch Bindung immer wieder abgebrochen wurde und immer wieder neue versorgende Personen da waren. Mhm. Und dann erkennen wir natürlich in der Rückschau, dass diese Kinder so schwer vernachlässigt waren oder so schwer Gewalt erlebt haben, dass sie traumatisiert sind. Und dann brauchen wir auch nicht mehr darüber diskutieren, ob diese Kinder traumatisiert sind. Dann ist es tatsächlich ein Fakt. Mhm. Und der zeigt sich eben auch sehr komplex in Reaktionsweisen des Kindes. Solche Kinder erstarren eben, solche Kinder können ihre Gefühle schlecht regulieren. Es kann sein, dass die Kinder, es gibt ja unterschiedliche Typen dann oder auch unterschiedliche Situationen, in denen die Kinder unterschiedlich reagieren, aber das ist in der Regel schon dieses Spannung nicht gut aushalten können und dann entweder so zu explodieren, wütend zu werden, zu laufen, immer unter Strom zu stehen. Aber es gibt eben auch Kinder, die eher so dieses Einfrieren zeigen, erstarren, die überhaupt nicht gut in den Kontakt gehen können, immer zurückgezogen sind. Das sind so unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten, die es bei Traumatisierung gibt. Das ist jetzt hier keine Lehrbuchveranstaltung, also das können, klar, kann man jetzt, ne, aber so, um das mal so bildlich zu machen.
Ja, und das kommt bestimmt auch einigen Hörenden irgendwie bekannt vor, ne? Dieses Einfrieren oder dieses, also Freeze and Fight und was war das dritte, was man noch?
Ja, Flight, also genau, fliehen. Genau, fliehen, kämpfen oder einfrieren, auf Deutsch jetzt gesagt. Ja. Und das Kennzeichen von Trauma ist ja, dass es eine Situation gibt, in der ich als Kind nicht fliehen kann, nicht kämpfen kann, Und wo auch eben, und das ist so dieses Teil von den jungen Kindern, wo es eben auch keine Betreuende, keine Bindungsperson gibt, die mich erlöst in der Situation.
Die
Ja.
dich erlösen kann in der Situation.
In der Situation, die mich aus dieser Situation erlöst und schützt, ne? Dass die eben nicht da ist. Und das sind die Situationen von kleinen Kindern, die einfach allein gelassen werden in der Wohnung und die dann vielleicht Hunger und Durst haben, denen viel zu warm ist, wo die Windel voll ist und es vielleicht schon brennt so diese Bilder muss man sich dann vorstellen. Oder aber Gewalt zwischen Eltern oder Gewalt gegen Kindern. Auch dass diese unendliche Einsamkeit, die in kleinen Kindern entsteht, wenn sie einfach nicht gehört werden oder wenn Eltern nie adäquat auf einen Blick reagieren können, weil sie so um sich selber kreisen mit Themen von psychischer Erkrankung oder mit Sucht oder mit anderen großen Nöten, mit denen die ja auch kämpfen, die Eltern. Ja.
Okay, also damit spannst du nochmal einen deutlichen Bogen auf. So, du hast gerade gesagt, das ist jetzt nicht eine Lehrveranstaltung zum Thema Trauma, aber ich finde, es wird so deutlich nochmal, wie differenziert du das auch beschreibst, wie wichtig und auch auf der anderen Seite, wie wertvoll diese Erkenntnisse sind, wenn man sie in die, ich würde sagen, so Alltagsarbeit sehr selbstverständlich auch einbauen kann, ne? Und nicht, dass das sozusagen so eine Art Geheimwissen ist, auf das ja niemand zugreifen kann, sondern wirklich, dass man sagt, nee, da können wir so mit unseren Erfahrungen und mit unserer Expertise auch tatsächlich was mitmachen. Und das ist ja der Grund, warum du dich, glaube ich, auch da sehr intensiv mit beschäftigt hast, weil es eben die Gruppe der Pflegekinder, mit denen du arbeitest, einfach häufig betrifft und du wahrscheinlich, so vermute ich jetzt zumindest mal, deine Handlungsfähigkeit damit auch erweiterst, oder?
Ja, absolut. In ganz verschiedene Richtungen. Also bezogen auf die Kinder können wir natürlich biografisch schauen und die Spuren davon sammeln, um dann auch besser zu verstehen, was sind denn die Traumatisierungen. Und wir können natürlich auch versuchen, die Eltern zu verstehen, denn häufig wird das ja auch von Generation zu Generation weitergegeben. Also was ist eigentlich mit den Eltern los? Es sind ja nicht immer kalte oder wir sind vielleicht nur ein geringer Prozentsatz kalte, böse Menschen sozusagen. Also die haben eine Geschichte, die sie häufiger zu etwas gemacht hat oder ihre Möglichkeiten in Beziehung zu einem Kind zu gehen auch sehr beschneidet, ne? So, also dieser biografische, wir können diese Geschichte versuchen genau zu verstehen, um auch zu verstehen, was sind die Punkte, die für die Kinder dann auch so heikel sind, wo werden sie angetriggert, sagt man ja, wo kommen dann diese alten, gar nicht richtig verarbeiteten Erlebnisse, traumatischen Erlebnisse wieder hoch. Das ist die eine Richtung. Und wir können natürlich auch gucken, was hilft denn jetzt dem Kind selbst, was hilft im Zusammenleben mit dem Kind, was gibt es da ich sag mal so, zwischen Therapie und Pädagogik. Und da ist ja bei uns in unserer Einrichtung auch der pädagogische Blickwinkel, der viel weiter entwickelte auch, weil wir ja einen intensiven, ja, wir haben ja ein großes Standbein in der Traumapädagogik. Genau.
Okay.
Ja.
Würdest du sagen, das ist sozusagen der Teil, den wir jetzt ganz gut zum Thema Trauma, hier noch besprechen können, oder würdest du gerne noch irgendwas abschließend dazu ergänzen?
Ja, also etwas möchte ich noch sagen, und zwar ist es mir schon auch ein Anliegen, auf Umgangskontakte zu schauen, die Eltern mit Kindern haben, und zwar unter dem Aspekt von Traumatisierung. Und für mich ist es da eben wichtig, auf der einen Seite die Eltern zu sehen, mit ihrem Recht auf Umgang, das ja auch noch mal gestärkt worden ist durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, und aber auch mit den Bedürfnissen, die Kinder und insbesondere traumatisierte Kinder und Jugendliche haben. Und da gibt es ja auch ein Schutzbedürfnis. Genau. Und da denke ich, müssen wir uns vor Augen führen. Für die Eltern ist das häufig ja ein sehr leidvoller Weg. Der Weg, der von dem Moment an, wo deutlich wird, Die Kinder können nicht bei ihnen aufwachsen oder ein Kind kann nicht bei ihnen aufwachsen. Es ist zu sehr schwerwiegenden Belastungen, traumatisierenden Belastungen gekommen. Die Kinder haben ja häufig auch deutliche Entwicklungsverzögerungen. Manchmal gibt es auch noch andere Themen wie fetales Alkoholsyndrom oder es gibt tatsächlich Spuren von körperlicher Gewalt. Und die Eltern müssen sich damit auseinandersetzen, was da gewesen ist. Und das ist ein sehr schwerer Prozess. Und da begrüße ich das sehr, dass es heute so ist, dass Eltern, auch wenn die Kinder nicht mehr bei ihnen leben, noch weiterhin ein Recht auf Beratung haben. Denn die müssen tatsächlich einen Trauerprozess durchlaufen, um dann ihrem Kind, das nicht mehr bei ihnen leben kann, auch anders zu begegnen. Also nicht mehr so nach dem Motto, ich mag da gar nicht hingucken und ich möchte mit meinem Kind, wenn es schlecht wäre, würde es so laufen, ich möchte mit meinem Kind so tun, als ob es mir zu Unrecht weggenommen wäre und als ob zwischen mir und meinem Kind gar nichts stände. Wenn es schlecht läuft, dann versuchen Eltern, so damit umzugehen. Das wäre nicht gut. Mein Wunsch ist, dass Eltern die Chance bekommen, wirklich sich mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen und das Geschehene zu betrauern auch an der Stelle und sich anders aufzustellen. Und das erleben wir auch häufig, Eltern, die das wirklich, die wirklich auch mal im Kontakt dann, wo wirklich auch Tränen fließen oder die sich fragen, was kann ich denn jetzt eigentlich tun im Kontakt zu meinem Kind, damit ich mein Kind nicht zusätzlich belaste? Und wenn das so gelingt, dann denke ich, ist das eine wichtige Voraussetzung für Umgangskontakte. Und bei den Kindern wiederum ist es so, dass wir, wenn es Umgangskontakte gibt, dass wir die gut vorbereiten müssen und dass wir die kindliche Reaktion auch genau beobachten müssen. Und wir wissen ja eben, dass Kinder dazu neigen könnten, gerade aus Angst in so eine Art vorauseilenden Gehorsam zu gehen. Das ist ja ein bekannter Begriff und in der Fachsprache gibt es ja so diesen Begriff der Identifikation mit dem Aggressor. Wenn die Kinder dann eben aus lauter Angst vor einer überwältigenden Reaktion in einen Besuchskontakt zustimmen, vielleicht vor einem Richter zum Beispiel oder vor einem Gutachter, weil sie gar nicht erwarten, dass es möglich sein könnte, dass sie das sozusagen verneinen, weil sie Angst vor der Reaktion der Eltern haben. Das müssen wir, sowas müssen wir gedanklich immer mitverfolgen, ob das bei einem Kind vielleicht so wäre. Und in den Kontakten müssen wir beobachten, wie verhält sich das Kind? Gerät das unter Strom zum Beispiel oder geht das Kind tatsächlich in eine Erstarrung, in so eine Freeze-Situation? Das wären dann Momente, es gibt Kinder auch, die einnässen zum Beispiel. Das gibt es alles, ja, was wir in der Übergangshilfe auch manchmal erleben, die eigentlich normalerweise nicht mehr vom Alter oder Entwicklungsstand her nicht mehr einnässen würden. All dies sind so Momente, wo wir dann auch Situationen möglicherweise beenden müssen und wo wir dann neu in Kontakt gehen müssen, wo wir mit den Eltern darüber sprechen müssen und wo wir dann aber auch in den Jugendhilfeprozess solche Informationen wieder einbringen müssen, damit man das nochmal wieder anders bewertet. Und das ist absolut wichtig, dass wir diese Möglichkeiten nutzen.
Und da stelle ich mir das jetzt so vor, dass da gibt es nicht unbedingt dann einfache Antworten drauf, so im Sinne von, also gibt es gar keinen Kontakt mehr, sondern es muss vielleicht auch überlegt werden, welche Kontaktform geht oder welche Pause braucht man gegebenenfalls auch, wo die Informationen über das Kind gegen den Eltern gegenüber sichergestellt werden in der Zeit oder so. Also dass damit jetzt nicht einhergeht, dass man sagt, okay, jetzt ist ein für alle Mal klar, das wird nichts mehr, weil das Kind hat so und so reagiert. Hab ich das richtig gedeutet?
Ja, genau. Wir sehen das als Prozesse, die mit der Entwicklung des Kindes in der Pflegefamilie sozusagen einhergehen und wenn es gut läuft, ja auch Prozesse, die in Richtung mehr seelischer Gesundung gehen, was ja häufig auch der Fall ist. Und wir versuchen, die Bedürfnisse der Eltern da zu sehen. Und wenn es, es ist auch so, dass wir bei den Eltern darum werben und sagen, ist es für sie möglich, dass wir das im Moment aussetzen? Ist es für sie möglich, dass wir erstmal so Dinge machen, wie Bilder zu schicken und erstmal über kindliche Entwicklung zu berichten? Und erstmal so im Kontakt zu bleiben. Es ist tatsächlich so, dass es immer wieder Eltern gibt, die sagen, für mich ist das in Ordnung. Es gibt ja Kinder, die nicht wirklich eine Erinnerung an ihre Eltern haben, aber eine hohe Irritierbarkeit haben, die dann zum Beispiel sagen, ja, ich beobachte mein Kind mal aus der Ferne, weil ich weiß, im Moment würde es den Kontakt mit der Konfrontation oder die Konfrontation selber mit mir vielleicht nicht gut aushalten. Wenn es Kontakte zwischen Eltern und Kindern gibt, dann schlagen wir zum Beispiel vor, wir gehen nicht in einen eng geschlossenen Raum, sondern wir gehen in einen Park. Das Kind darf laufen. Das ist so wichtig dem Aspekt von Traumatisierung ist immer so wichtig, dass so Energie abgeführt werden darf, kann, dass Spannung abgeführt werden kann. Also das Kind darf laufen. Das Kind darf selbst entscheiden, wie nah geht es in Richtung der leiblichen Eltern oder geht es die ganze Zeit, versteckt es sich vielleicht hinter den Pflegeeltern oder mit wem spielt es, dass das Kind die absolute Freiheit zu entscheiden hat, zu entscheiden, wie will es diesen Kontakt gestalten. Und das geht ja gar nicht immer über die Überlegung. Bei älteren Kindern ist das die Überlegung. Bei jüngeren Kindern, die machen das so intuitiv. Über die Bewegung, über die Körperlichkeit sozusagen. Und dass wir sagen, dass wir mit den Eltern darum werben, bei den Eltern darum werben, zu sagen, versuchen Sie einfach zu akzeptieren, wie das Kind sich verhält. Und wenn Sie bei sich Gefühle dazu haben, dann versuchen Sie diese Gefühle zu halten und danach sprechen wir darüber. So. Und da ziehen wir die Eltern natürlich auch in eine Entwicklung des Umgangs mit ihren Gefühlen.
Ja, okay. Danke für deine Ergänzung zu den Umgangskontakten. Ich würde jetzt gerne noch mal draufschauen, was junge Menschen eigentlich brauchen, die so früh traumatisiert wurden oder traumatische Erfahrungen gemacht haben, um dann doch auf ihrem weiteren Lebensweg noch Vertrauen und Selbstwirksamkeit wiederzufinden.
Ja, das ist ja, also wenn wir jetzt uns auf diesen Bereich der Kinder beziehen, die in Pflegefamilien vermittelt werden,
Ja, genau.
ne, dann ist es einfacher zu denken. So, dann würde ich in jedem Fall sagen, die brauchen Sicherheit, Sicherheit und Sicherheit. Ne? Also die brauchen ein sicheres Umfeld, erstmal natürlich in dem direkten Kontakt zu Pflegeeltern, die diese Kinder kennen und buchstabieren lernen, die diese Kinder verstehen lernen mit ihren besonderen Verhaltensweisen. Genau. Ja, genau. Und das bedeutet natürlich im Weiteren auch diese Pflegefamilien brauchen ein sicheres Umfeld, das sie unterstützt mit den besonderen Herausforderungen, auf die sie sich einlassen, umzugehen. Und die brauchen die eindeutige Zusage, mit diesen Schwierigkeiten, die sie dann erleben, umgehen zu dürfen, transparent umgehen zu dürfen, sich zeigen zu dürfen und eben auch zu wissen, dass sie dann auch gehalten und unterstützt werden als Pflegefamilien. Ja.
Also ich finde, darin wird auch noch mal sehr deutlich so, wie verantwortungsvoll die Aufgabe ist, als Pflegemütter und als Pflegeväter ein Kind aufzunehmen, was solche Vorerfahrungen hatte, und wie wichtig das ist, dass wir sozusagen als auch aus, also aus einer Systemperspektive heraus eine Hilfestruktur zur Verfügung stellen, die diesen Menschen auch eine strukturelle Sicherheit gewährleistet, ne? Also, dass man sich sicher sein kann, wie man beraten wird, wie man unterstützt wird, wie man begleitet wird in diesem Prozedere. So verstehe ich das, wie du das gerade beschrieben hast.
Ja, genau. Das ist, das braucht ein Vertrauensverhältnis, das braucht eine Kontinuität, eine Verfügbarkeit, genau. Ja.
Also das sind ja tatsächlich auch Punkte, wo man sagen muss, da sind wir ja vielleicht in der Praxis noch nicht flächendeckend an der Stelle, wo wir eigentlich sein müssten, um auch den Pflegeeltern diese Unterstützung zuteilwerden zu lassen, ne? Wenn man sich, also wenn man sich anguckt, wie mit welchen Fallzahlen, Schlüsseln zum Teil in den Kommunen gearbeitet werden muss. Ne? Das suchen die sich ja auch nicht selbst aus, aber wo ich sagen würde, wenn man der Verantwortung gerecht werden will, die du jetzt gerade beschrieben hast, die wir eigentlich auch gegenüber den Pflegeeltern absichern müssten, dann brauchen wir eigentlich eine andere Voraussetzung, um diese Familien auch gut begleiten zu können. Wäre jetzt meine Einschätzung. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da was zu sagen.
Also tatsächlich gibt es da ja große Unterschiede. Also tatsächlich denke ich, der Vorteil, den wir heute in dieser Zeit haben, ist, dass wir wissen, worum es geht und dass wir auch erstmal von der Gesetzeslage her Rahmenbedingungen ja beschrieben bekommen, die vorstellbar sein lassen, dass diese Hilfen so umgesetzt werden. Das ist der große Vorteil, dass das alles schon mal da ist, dass das aber auf der in der Realität noch nicht überall umgesetzt wird. Ja, davon müssen wir leider ausgehen. Ja. Das ist ganz sicher so. Ja. Und das ist, glaube ich, wie mit vielen Rechtsbereichen oder mit vielen rechtlichen Rahmenbedingungen, die auf der einen Seite auf dem Papier schon da sind und die Realität hängt ja oft ein Stück auch hinterher.
Mhm. Ja. Ja, aber das ist ja auch, also auf der anderen Seite ein ermutigender Hinweis darauf, dass man sich mit den Gegebenheiten nicht einfach arrangieren muss, sondern auch mutig sein darf, die genauso umzusetzen, wie sie eigentlich von der Gesetzeslage her erforderlich wären. So, das ist zumindest meine Einschätzung dazu, ne? Dass man nicht sagt, ja gut, besser wird's nicht, bessere Bedingungen haben wir nicht, da müssen wir uns damit arrangieren, sondern dass man eben auch verdeutlicht, okay, also das ist auch ein Anspruch, den die Menschen haben, sowohl die jungen Menschen als auch die Pflegeeltern und die Eltern eben auch. Und um dem gerecht zu werden, braucht es eine Weiterentwicklung innerhalb des Feldes. Und wenn das Feld so unterschiedlich ist, wie du das auch gerade angedeutet hast, ne, wir wissen natürlich über die großen Unterschiede zwischen den freien und den öffentlichen Trägern und die Bedingungen, die dann auch für die einzelnen Pflegeverhältnisse da vorherrschen. Das heißt ja nicht, dass man sich mit der Situation arrangieren muss, weil man sagt, naja, da ist jetzt, mehr ist nicht zu holen, sondern das darf sich ja in Zukunft durchaus weiterentwickeln und verbessern.
Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, dass es absolut wichtig ist, dass auf allen Ebenen immer auch in Richtung der Öffentlichkeit kommuniziert wird, worum es sich da handelt. Weil natürlich Menschen, die mit dem Thema Pflegekinderwesen nicht in ihrem Umfeld zu tun haben, vielleicht auch nicht mit der Situation von Kindern aus mehrfach belasteten Familien oder Kinder, die in stationäre Jugendhilfe kommen im Allgemeinen. Für die bleibt das ja vielleicht auch ein verschwommenes Feld oder ein Dunkelfeld. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir sichtbar sind. Und auch auf allen Ebenen. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass alle Pflegefamilien, die vielleicht nicht in den Genuss einer umfassend sie absichernden Hilfe kommen, auch ein Selbstbewusstsein zeigen und mit ihren Bedarfen an die Öffentlichkeit, an die Kommunen herantreten, aber auch an die Öffentlichkeit mal herantreten, damit das sichtbar wird, was sich da abspielt. Genau, weil es gibt natürlich immer, in einer Gesellschaft gibt es immer viele Bedarfe und wir dürfen auf gar keinen Fall versäumen, das offen zu machen, das zu zeigen und auszusprechen.
Ja, okay. Ja, danke dir. Ute, ich würde gerne unter dieser Überschrift persönliche Haltung, würde ich dir gerne noch eine weitere Frage stellen, weil in dem Vorgespräch, was wir geführt haben, hat mich doch ein Satz von dir, der hat mich wirklich berührt und auch nachdenklich gemacht. Und ich finde den im Hinblick auf seine Bedeutung auch für die Pflegekinderhilfe so wichtig, weil wir ja häufig über die Anforderungen bei Erwachsenen sprechen, dass die feinfühlig sein müssen. Also Pflegeeltern, die feinfühlig sein müssen, damit sie mit den Kindern einen passenden Umgang entwickeln können. Eltern, die das vielleicht nicht gelernt haben, feinfühlig zu sein und von denen man aber erwartet, dass sie sich das noch aneignen, damit sie weiterhin oder in Zukunft auch nochmal ihre Erziehungsfähigkeit dann besser zum Ausdruck bringen könnten oder Ähnliches. Und du hast gesagt, das ich würde den Satz gerne einmal zitieren, weil ich ihn so gut fand. Er hat gesagt, dass Feinfühligkeit besonders schwer ist, wenn man gelernt hat, sich hart zu machen. Ne, das hast du so formuliert. Und ich würde dich gerne nochmal bitten, kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, was du da, woran du dabei denkst, wenn du das so formulierst?
Ja, gerne. Das hat ja mehrere Ebenen. Ne? Die eine Ebene ist einfach wirklich auch eine historische, dass ich finde, dass wir uns in der Pädagogik im Allgemeinen, auch wenn wir unsere Achtsamkeits- und Sensibilitäts- und Einfühlungsthematik so miteinander besprechen, dass wir uns immer klar sein müssen, dass das ja ganz junge Errungenschaften sind. Also wenn man sich historisch das mal anschaut, ganz klar natürlich im Dritten Reich war es natürlich, gab es eine Erziehung zur Härte und ja auch nicht nur im Dritten Reich, aber ich weiß das aus einer Beschäftigung auch mit der Judenverfolgung und mit dem Aufbau von KZs, dass so junge Soldaten wirklich das trainiert, sich jede Form von Einfühlung abtrainiert wurde, weil man die Soldaten ja auch verwendet hat, um dann um wirklich gegen Menschengruppen, gegen verfolgte Menschengruppen vorzugehen. Und das war ja ein gezieltes Training. Und genauso geht es ja darum, wenn man Menschen zu Soldaten ausbildet, dass man denen eine Einfühlungsfähigkeit abtrainiert. Und das ist also so. Ja, das ist ja so eine historische Dimension. Also ich sag mal bei uns historisch, aber wir haben ja auch heute wieder Kriege und auch heute gibt es ja wieder diese Debatte. Und das ist so diese eine Dimension. Und aus meiner Sicht ist eine weitere Dimension natürlich, dass wir durch die Geschichten, durch diese Geschichte, die wir haben mit den Weltkriegen, mit dem Zweiten Weltkrieg und dann die Kriegskinder, denen ist natürlich auch durch die Traumatisierung die Fähigkeit, sich selber zu fühlen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, eigene Impulse als eigenes wahrzunehmen und dann gut zu versorgen, ist natürlich durch die Traumatisierung abhanden gekommen. Und die konnten natürlich eine Fähigkeit zur Einfühlung nicht mehr unbedingt weitergeben. Und die Fähigkeit, dann trotzdem eine Einfühlung in sich selbst und in andere zu entwickeln, haben sich ja die folgenden Generationen erst wieder durch andere Prozesse mühsam aneignen müssen, durch gemeinschaftliche Prozesse, durch therapeutische Prozesse, durch solidarisches Zusammenkommen und füreinander einstehen. Da arbeiten wir als, sag ich mal, ich bin ja selber auch eine Kriegsenkelgeneration, da haben wir ja vielleicht auf vielen Ebenen mühsam dran gearbeitet, um das auch wieder herzustellen, was durch die Kriegsprozesse auch kaputt gegangen ist. Ja. Natürlich nie in toto, sonst könnten wir uns das ja auch nicht erarbeiten, aber an vielen Stellen. Und ich weiß, wenn ich mit meiner Generation spreche, dass wir darum wissen, an welchen Stellen wir daran gearbeitet haben, sowas herzustellen und wie bewusst uns Solidarität, Peer Group auf der Ebene ist, um sich auch stark zu machen gegen Erfahrungen. Und ich weiß auch, zum Beispiel Luise Redemann ist ja eine, die auch viel als Psychoanalytikerin viel an diesem Thema gearbeitet hat und auch dazu veröffentlicht hat und sicherlich noch viele, viele mehr. Ne? Also das sind ja Prozesse, die uns als Gesellschaft durchdrungen haben. Genau.
Ja, ja. Ich finde es enorm wichtig, gerade das auch mal in so einen Kontext zu setzen und eben nicht nur als, ich sag mal, als Kompetenz, die wir im Umgang mit Pflegekindern drauf haben müssen oder so zu betrachten, sondern wirklich in der Ganzheitlichkeit, in der Kontextualisierung. Du hast jetzt den historischen Bogen gesponnen, der mir sehr einleuchtet, ne? Also wo ich sagen würde, ja, das macht total Sinn, dafür sensibel zu sein, darauf zu achten. Und gleichzeitig auch noch den Hinweis darauf, was gerade gegenwärtig los ist. Und also ein paar Monate bevor wir jetzt diese Aufzeichnung hier machen, hat Elon Musk gesagt, Europas größte Schwäche ist die Empathie. Das finde ich ist auch wirklich nochmal in dem Zusammenhang sehr bemerkenswert, ne? Also wenn man merkt, welche Verschiebungen gerade zumindest versucht werden oder schon an der einen oder anderen Stelle auch stattgefunden haben, und wie wichtig das ist, dass wir da auch aus einer bürgerlichen Bewegung vielleicht heraus auch uns da etwas entgegenstellen und sagen, ja, aber für uns ist das eine wichtige, notwendige und eine Errungenschaft, die wir verteidigen werden, um die es uns geht. Das finde ich in dem Zusammenhang wirklich auch nochmal bemerkenswert, in welchen Zeiten wir uns gerade befinden, während wir über dieses Thema Feinfühligkeit vielleicht sonst eher so ein bisschen theoretisch mit einem Interesse für die Pflegekinderhilfe uns unterhalten hätten, und plötzlich kriegt es nochmal eine ganz andere Wucht, mit der wir es da zu tun bekommen.
Ja, das sehe ich auch so, weshalb uns ja wirklich bewusst sein muss, dass wir es mit Errungenschaften zu tun haben und dass es auch darum geht, diese Errungenschaften zu halten, ne? Wenn ich das nochmal bezogen auch auf die Pädagogik sagen darf, es gibt ja eine große Debatte um das Leid, das Kindern und Jugendlichen in Heimeinrichtungen auch zugefügt wurde. Eine sehr wichtige und berechtigte Debatte. Und auch da haben wir es ja mit einer Geschichte der Einfühlungslosigkeit sozusagen zu tun, die auch einfach tradiert war. Ich habe das ja auch in unserem Vorgespräch mal gesagt, in vielen Einrichtungen, es nicht wirklich, da gab es diese christliche Haltung, Kindern in Not ein Dach über dem Kopf zu bieten und eine Chance, gesund aufzuwachsen. Aber es gab ja kein pädagogisches Wissen. Und wenn man es dann mit Kindern zu tun hatte, die aber durch ihr Verhalten im Grunde gezeigt haben, dass sie Not hatten, dass etwas mit ihnen nicht stimmte, dann wurde mit diesem, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fehlverhalten, darauf wurde ja oft mit großer Härte darauf reagiert, weil man dachte, dass man eben, dass es pädagogisch richtig sei, also auf Fehlverhalten mit Härte und Strenge zu reagieren. Heute ist es so, dass wir wissen, dass Fehlverhalten, sogenanntes Fehlverhalten, ein Signalverhalten ist, das uns auf die Not eines Kindes aufmerksam machen soll und dass wir dann anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, was sagt uns das Kind damit und wie können wir das Kind so unterstützen, dass wir darüber in eine Kommunikation geraten können.
Oh ja, Ute, das wäre zumindest sehr, sehr wünschenswert, wenn wir das in der Fläche schon so hätten. Ich bin da skeptisch, wie viele Kinder das erleben, wenn sie in Anführungszeichen Fehlverhalten zeigen oder ein besonderes Verhalten zeigen, das so mit ihnen umgegangen wird. Aber das Wissen darum, da würde ich dir sofort recht geben, das haben wir, ne? Und deshalb auch die Möglichkeit, in eine Umsetzung in die Richtung zu gehen.
Ja, genau. Deswegen denke ich einfach die Wissensbestände, die wir heute haben, die rechtliche Situation, die wir heute haben, die müssen wir feiern. Und es muss uns klar sein, was das für ein kostbares Gut ist, dass es auch zu halten gilt. Und das geht aus meiner Sicht über Teilen, über sichtbar machen.
Ja, und Ute, hast du den Eindruck, dass das gerade gefeiert wird?
Auch.
Ja, okay, ja, erzähl mal, auch. Erzähl
also
mal
ich,
davon.
Ich glaube, jetzt, ich sag mal so, für die Blase, in der wir uns selber bewegen, gibt es da schon auch ein hohes Bewusstsein. Und da gibt es untereinander auch immer so viele Aha-Erlebnisse und dass man sich gegenseitig auch darin bestärkt. Aber wenn man jetzt natürlich mal in die Breite guckt, dann glaube ich, sind wir immer noch sehr in unserer eigenen Blase vielleicht auch noch viel zu sehr gefangen. Und das transparent zu machen, ich glaube, dass das kann gelingen. Als Beispiel, jetzt spreche ich mal über unsere Einrichtung KIWO, ja. Jugendhilfe. Wir haben in den letzten 3 Jahren ein tolles Projekt machen dürfen. Das Projekt nannte sich STEP für sensible Trauma- und Erlebnispädagogik. Und wir hatten die große Chance, weil wir als Einrichtung, wir haben zwei pädagogische Schwerpunkte über Jahrzehnte entwickelt, also die Erlebnispädagogik und die Traumapädagogik. Und wir hatten dann die Chance, über eine Unterstützung der Stiftung Wohlfahrtspflege, hatten wir die große Chance, zusammen mit dem Institut für Kinder- und Jugendhilfe, also IKJ, diese beiden pädagogischen Schwerpunkte zu integrieren, zusammenzuführen in einer Praxisforschung. Das heißt, wir haben alle unsere MitarbeiterInnen da beteiligt. Die konnten ein eigenes Projekt entwickeln, Praxisprojekt in der Erlebnispädagogik oder in der Traumapädagogik und konnten gucken, wie bringen wir da Trauma- und Erlebnispädagogik zusammen. Und das haben wir dann wissend, das wurde dann wissend evaluiert durch das IKJ und es gab aber auch so etwas wie eine Zusammenführung der Theorien. Da hat auch das IKJ, der Heiner van Niel, dabei getragen und für die Evaluation war das der Joachim Klein, der da mitgearbeitet hat, mit uns zusammengearbeitet hat. Und am Ende haben wir so ein integriertes Konzept entwickelt über 3 Jahre. Unsere Kinder und Jugendlichen haben dann in diesen 3 Jahren viel praktische Angebote bekommen. Denen hat das viel Spaß gemacht. Die haben auch rückgemeldet, wie gut ihnen das getan hat, dass die Beziehungen sich zwischen den PädagogInnen und den Kindern und Jugendlichen sich deutlich verbessert haben, dass die Beziehungen untereinander, also unter den Kindern und Jugendlichen sich verbessert haben. Die haben uns ein sehr gutes Feedback gegeben. Am Ende haben wir so einen Fachtag gemacht, wo wir unsere Ergebnisse vorgestellt haben. Und da haben wir ja mal unsere Blase verlassen, weil dann auch eben andere Menschen, die nicht direkt damit verbunden waren, zu diesem Fachtag gekommen sind. Und ich erinnere mich zum Beispiel, dass eine Frau gekommen ist, die damit nicht direkt zu tun hatte, die aber als ein Kirchengemeindemitglied unserer Region bei uns im Kuratorium sitzt. Insofern hat die natürlich auch eine Nähe zu pädagogischen Dingen, aber sitzt da gar nicht so drin. Und die hat mir dann hinterher die Rückmeldung gegeben. Ich habe mich so angesprochen gefühlt als Großmutter. Ich habe so viel verstanden davon, wie Kinder ticken, was für Kinder gut tut. Und ich habe mich mit meinen Situationen als Großmutter da wiedererkannt. Und das fand ich zum Beispiel eine tolle Rückmeldung,
ja,
wo ich gemerkt habe, aha, das ist auch für Menschen, die gar nicht direkt in der Pädagogik unterwegs sind, denen sagt das was. Ne?
Ja, spannend.
Ja,
Ute, ich
so
würde
als
gerne
Beispiel.
die, also wenn es da was gibt, würde ich gerne die Praxisforschungsthemen, die du angesprochen hast, in den Shownotes von dieser Folge auch verlinken, damit Leute, die da vielleicht Interesse haben, ein bisschen weiterlesen können, ein bisschen tiefer einsteigen können. Wäre das möglich?
Ja, absolut gut.
Ja.
Also es gibt jetzt zum Beispiel auf einer E-Learning-Plattform vom Institut für Kinder- und Jugendhilfe, also vom IKJ, gibt es wirklich eine Möglichkeit, sich dort einzuloggen und ganz viel über dieses Projekt auch zu erfahren. Das ist,
Ja,
glaube ich, der
super.
Einfachste Weg.
Ja, das machen wir. Dann stellen wir das zur Verfügung hier unter der Folge. Okay, Ute, ich würde gerne mit dir einen Sprung machen. Der ist noch nicht so ganz weit zu dem, was wir eben besprochen haben. Aber ich würde gerne mal mit dir überlegen, wir waren ja eben so auch schon bei politischen Themen und ich würde gerne mal den Zusammenhang herstellen zwischen Kinderschutz und Kinderrechten und Demokratiebildung. Also, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Kannst du da was mit anfangen? Also, dass wir Kinderrechte und Kinderschutz eben auch in der Pflegekinderhilfe unbedingt intensiviert bearbeiten müssen, damit die jungen Menschen auch die Möglichkeit haben, Demokratie zu erleben und dann auch irgendwann Demokratie zu erhalten und weiterzuentwickeln?
Ja, klar. Und du sagst es, du deutest es ja eigentlich schon auch an, ne? Ich glaube, eine wirkliche Demokratiefähigkeit entwickelt sich nicht in der Beschäftigung mit politischen Parteien oder übergeordneten Themen, sondern kann sich dann entwickeln, wenn Kinder erleben, dass sie im Alltag mitbestimmen können, dass sie mit dem, wie sie sich äußern und was sie äußern, gehört werden, dass sie da Resonanz erhalten, dass sie mitkriegen, ihr eigenes, das, was sie sagen, hat Gewicht, hat Bedeutung und wird auch mit einbezogen in darin, was dann letztendlich für Entscheidungen gefällt werden. Ganz einfach im alltäglichen Leben. Also das Gefühl von Selbstwirksamkeit und Mitbestimmung wird in den Familien und eben auch in den Pflegefamilien
Ja.
grundgelegt.
Ja.
Und dann eben natürlich auch in allen Jugendhilfeprozessen.
Und ganz viel hat ja damit zu tun, dass man ihre Stimmen hört und dass man ihre Interessen wahrnimmt und dann eben auch berücksichtigt. Hast du so konkrete praktische Beispiele aus deiner Arbeit, wo du sagen würdest, da ist uns das eigentlich mit den Pflegefamilien und den Kindern ganz gut gelungen? Gibt es da sowas?
Ja, das denke ich schon. Also wir sind ja tatsächlich schon seit vielen Jahren in einem Prozess. Also ich finde, Kinderrechte zu implementieren ist und bleibt ein Prozess. Aber wir sind zum Beispiel, weil wir haben dieses Thema Hilfeplanung schon lange miteinander durchgearbeitet, sodass Kinder, wenn wir heute Hilfeplanungen machen und Kinder beteiligen, dass so Kinder wissen, ihre eigene Terminplanung wird berücksichtigt. Also es wird kein Hilfeplantermin gelegt, wenn sie etwas haben, was ihnen wichtig
Ah
ist, wenn
ja,
sie eine
spannend.
Vereinbarung haben, eine Verabredung haben zum Beispiel. Dann die Frage, wie soll denn so ein Hilfeplangespräch stattfinden? Da ist es auch so, dass Kinder da mit überlegen können und die Antworten dazu sind super unterschiedlich. Für manche Kinder ist es so, dass die entscheiden wollen, was gibt es denn da zu essen und zu trinken auf dem Tisch. Manche Kinder sagen, es ist mir wichtig, dass das und das Thema besprochen wird und dass ich dann noch dabei bin oder nicht mehr dabei bin. Also Kinder entwickeln, können ganz konkrete Vorstellungen davon entwickeln, wie so ein Hilfeplan-Gespräch stattfinden kann. Und ich glaube, ich habe dir das auch schon mal erzählt. Ich habe mal für mich sehr erhellend und beeindruckend an der Hilfeplanung teilgenommen. Das ist schon bestimmt über ein halbes Jahr her. Da wusste ich nicht, wie das geregelt sein würde. Ich bin da als, habe da als Co-Beraterin teilgenommen. Die Beraterin war eingeladen, die Kollegin vom Jugendamt. Ich sage Beraterin und Co-Beraterin, weil wir ja in dem System westfälische Pflegefamilien unterwegs sind.
Ja.
Und diese Hilfeplanung hat stattgefunden in dem Haus der Pflegefamilie. Und wir haben da in einer relativ kleinen Küche, an einem auch gar nicht so großen Küchentisch zusammengesessen. Und auf diesem Küchentisch stand ein großes Holzbrett und darauf stand ein sehr großer Butterstuten. Der duftete um uns herum sozusagen. Da stand ein Päckchen Butter, da stand ein Topf mit Erdbeermarmelade und ich glaube auch nur, wahrscheinlich, vielleicht doch mehrere Messer. Ich habe jetzt gerade nur ein Messer oder zwei Messer in Erinnerung. Aber es war die Einladung, zusammen diesen Butterstuten zu essen. Und dieser Butterstuten, hatte ich das Gefühl, hat das Gespräch voll, hat dem so ein ganz eigenes Gepräge gegeben. Und wir haben ein sehr, sehr entspanntes Gespräch miteinander geführt. Es war so, dass zu dem Zeitpunkt die Sachbearbeiterin im Pflegekinderdienst von dem Jugendamt gewechselt hatte. Ich kannte die noch nicht. Es war eine ganz junge Frau. Die hat sehr locker mit der Jugendlichen gesprochen. Die hat sehr locker auch mit der Pflegemutter, die dabei saß. Und später kam der Pflegevater noch dazu. Hat sehr locker mit denen gesprochen. Wir haben uns auch ausgetauscht. Und ich muss ehrlich sagen, zu meiner Schande oder um das mal offen zu legen, ich saß da so ein bisschen und dachte, wann beginnt denn jetzt das Fachgespräch?
Ja.
Ne? Und irgendwann war das dann so, dass sich die Runde schon wieder auflösen wollte, weil irgendwann auch jemand gehen musste. Und die Kollegin vom Jugendamt auch sagte, ja, danke. Und das war ja ein gutes Gespräch. Und die machte so Anstalten, sich zu verabschieden. Und ich dachte so innerlich, aha, das war es jetzt offenbar, ne?
Ja.
Und dann, ja gut, dann haben wir uns verabschiedet, sind noch gemeinsam rausgegangen und dann habe ich sie auch darauf angesprochen. Und dann konnte ich tatsächlich feststellen, dass so eine sehr junge Jugendamtsmitarbeiterin, die so frisch von der Uni kam, auch wirklich mit einem ganz anderen Verständnis von Hilfeplanung da eingestiegen war, als wie das tatsächlich noch gang und gäbe ist, so, ne? Also ich hätte doch eher erwartet, dass irgendwann vielleicht ein Aktenordner ausgepackt wird oder so, ne? Aber das war in dem Fall alles nicht notwendig. Fand ich wunderschön, muss ich ehrlich sagen.
Ja, schön. Das ist ja ein interessantes Beispiel dafür, weil wir wissen ja, finde ich jetzt insbesondere aus der also aus der Care-Lieber-Forschung, aber auch aus vielen Beteiligungsuntersuchungen, die gemacht worden sind, dass gerade dieses Hilfeplanverfahren oder Hilfeplangespräch vor allem ja für junge Menschen häufig als eine richtige Zumutung wahrgenommen wird, ne? Und wir uns eigentlich nicht wundern dürfen darüber, dass sie gerade in dieser Konstellation, in diesem Setting eigentlich überhaupt nichts von sich preisgeben wollen, weil sie sich so unwohl fühlen. Deshalb finde ich es ein total schönes Beispiel dafür, dass das offensichtlich ja auch ja, irgendwie anders gehen kann.
Ja. Und ich sag mal dazu, ne, wie soll ich das sagen? Es ist tatsächlich eine methodische Herausforderung, wenn man sich klar macht, auch für die Sachbearbeiterin im Jugendamt. Denn einerseits hat sie dieses Thema Joining mit dem Pflegekind, mit den Pflegeeltern. Und auf der anderen Seite hat sie ja auch im Gepäck als Auftrag von ihrem Amt, sie muss einen Bedarf überprüfen und sie muss den auch kritisch überprüfen. Es geht ja um öffentliche Gelder. Und wie löst sie das in einem Gespräch? Löst sie das überhaupt in einem Gespräch? Also die Aufträge zumindest, die sie da hat, die passen nicht wirklich gut zueinander. Und da, ich glaube, auch auf der Ebene haben wir noch viel zu lernen und weiterzuentwickeln, damit das gut miteinander geht. Beides hat ja eine Berechtigung.
Ja, auf jeden Fall. Okay. Ute, ich würde gerne nochmal das ist gar nicht ein richtig neues Thema, sondern wir haben da eben auch schon angefangen drüber zu sprechen, aber ich will nochmal einmal ein bisschen nachhaken. Und zwar, wenn wir Kinderschutz nicht zu eng verstehen, sondern wenn wir es ein bisschen ganzheitlicher und vielleicht auch schaffen, systemisch drauf zu schauen oder das zu denken, dann würde ich gerne mit dir mal überlegen, wie könnte das so gelingen, dass natürlich in erster Linie die Kinder, die jungen Menschen davon profitieren, aber vielleicht auch die Pflegeeltern und auch die leiblichen Familien der Kinder über diese Kinderschutzaspekte Unterstützung erfahren können. Und wenn es zu komplex wird, machen wir sozusagen nur den ersten Teil, aber mir ging so durch den Kopf, als ich dir eben zugehört habe, gerade so dieses Thema transgenerationale Weitergabe von Themen, von Traumata oder Ähnlichem, könnte da ja eine total entscheidende Rolle spielen, oder? Kann man das zusammendenken?
Okay, also diesen ersten Teil, wenn wir das ganze System betrachten, wer ist eigentlich Nutznießer des Kinderschutzes oder wie gelingt es, dass Kinderschutz für Pflegekinder wirklich realisiert wird, da sehe ich ganz klar, das können wir nur, also unterm Strich oder letztendlich können wir das sowieso nur zusammendenken. Mhm. Also wir können keinen Kinderschutz gegen Pflegefamilien, gegen leibliche Familien, gegen irgendwelche Träger oder andere Systembeteiligte sozusagen herstellen. Wir können das, im Endeffekt können wir das nur miteinander herstellen. Und wenn wir versuchen, das gegen jemanden herzustellen, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass schon irgendwo eine Störung entstanden ist, auf die wir gemeinsam wiederum auch gucken müssen.
Ja.
Das ist eigentlich meine tiefe Überzeugung. Und Störungen können natürlich an allen Stellen immer auch entstehen oder bestehen. Und natürlich arbeiten wir immer auch an Problematiken, an Barrieren, an Hürden. Das ist natürlich auch so. Ja, genau. Genau. Also ich weiß gar nicht, wo ich da zuerst anfangen soll, aber einerseits ist es natürlich so, dass es tatsächlich ein sehr komplexes System braucht, um Kinderschutz sicherzustellen. Das heißt, es braucht klare Rahmenvereinbarungen, es braucht klare Strukturen und eine gemeinsame Haltung, gemeinsame Vereinbarungen, damit wir uns einig sind, dass Kinderschutz der Wert ist, den es zu erreichen gilt. Darüber braucht es eine Übereinkunft und auch eine Menge Ressourcen, die bereitgestellt werden. Das ist ganz, ganz klar. Aber wenn wir dann uns einzelne Prozesse angucken und merken, es hat da oder da oder da, dann ist es wichtig, dass da, wo Probleme entstehen, dass wir da mit ich sag mal, mit einem freundlichen Interesse und Unterstützung reingehen wollen und nicht so mit so einer Haltung, dass wir einen Finger aufeinander zeigen. Das macht keinen Sinn, weil wir alle können auch Fehler machen. Und es ist besser, sich anzuschauen, wo entstehen Schwierigkeiten und wie können wir helfen. Also diese Haltung zu sagen, es können überall Schwierigkeiten entstehen und wir gucken gemeinsam, wie können diese Schwierigkeiten gelöst werden und wer kann auch vielleicht was dazu beitragen, damit diese Hürden überwunden werden. So. Also das als Grundhaltung ist, glaube ich, wichtig. Und da könnte man sich vorstellen, ich weiß nicht, wo wir zuerst hingucken. Wir könnten dahin gucken, wo entstehen vielleicht bei Pflegefamilien eine Hürde. Da würde ich sagen, Pflegefamilien durchlaufen einen Lebenszyklus. Und innerhalb dieses Lebenszykluses kann es sein, ich habe ja am Anfang schon mal nicht ohne Grund gesagt, sind denn Pflegefamilien Leistungserbringer, sage ich jetzt mal provokativ, oder sind sie Schicksalsgenossen des Kindes? Ich würde ja sagen, sie sind beides. Und weil sie beides sind, kann es sein, dass sie mit dem Thema Schicksalsgenossen eines traumatisierten Kindes zu sein, dass es Zeiten im Lebenszyklus einer Pflegefamilie geben mag, wo das in eine Überforderung gerät. Das kann so sein. Zum Beispiel, weil sie eine hohe Anstrengung leisten, Verhalten, das aus Traumatisierung resultiert, auszuhalten. Wir kommen an dem Thema aushalten müssen ja nicht dran vorbei. Und wir unterstützen die Pflegefamilien, das auszuhalten, mit dem Ziel, dass Kinder sich aus diesem traumabedingten Verhalten herausentwickeln können. Aber ganz klar, die Pflegefamilien leisten da ein schweres Pfund. Und alle Pflegefamilien würden mir sofort zustimmen, wenn ich das sage. Und deswegen, und das kann auch sein, dass sie mal mürbe werden oder es kann sein, dass sich im Lebenszyklus der Familie etwas ereignet. Eine Erkrankung von einem Familienmitglied, vielleicht mal ein Thema auf der Arbeit oder andere Themen, ein familiäres Thema. Vielleicht verstirbt jemand aus der Großelterngeneration oder ein anderes Schicksal ereignet sich das. Und dann wird sich diese Haltefähigkeit der Familie verändern. Und zwar zu Ungunsten der Situation mit dem Pflegekind. Und diese Dinge sollten wir offen anschauen dürfen und sollten auch dann überlegen können dürfen, was können wir tun, damit diese Pflegefamilie wieder ins Gleichgewicht kommt. Also eine Pflegefamilie sollte so etwas nicht verstecken müssen. Es kann auch, wir wissen zum Beispiel auch darüber gibt es Untersuchungen, wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Ehe zu Bruch geht, wenn man Pflegekinder aufnimmt, gegenüber den Familien, die das nicht tun, erhöht es. Auch da zeigt sich ja, da gibt es Belastungen, ne? Also es kann eine Ehekrise geben, dass die Pflegefamilien sich auseinander, die Eltern sich auseinanderleben, weil sie so schwer daran tragen, dem Pflegekind ein Zuhause zu bieten. Das kann passieren. Alle Paare, die Eltern werden, wissen, dass erstmal dieses Thema als Paar zu sein völlig in den Hintergrund gerät, weil man erstmal Eltern wird. Das ist eine Leistung, die man tut. Und dann muss man gucken, wie versorgt man sich als Paar. Ich meine, das hast du mir sogar schon mal gesagt. Ne? Und das wissen wir ja auch, das ist ja auch ein Fachwissen, das vorhanden ist. Und genauso ist es ja auch bei Pflegeeltern. Wir müssen dann wieder Ressourcen schaffen, dass wieder Räume entstehen, damit Paare, also Pflegeeltern, sich als Paare begegnen können.
Genau,
Als
das,
Beispiel, ne?
ja, das deckt sich mit unseren Untersuchungen eben auch, ne, was du gerade beschreibst. Und darüber haben wir sicherlich in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gesprochen, weil es so relevant ist, zu sehen, wir sind als Menschen immer in unterschiedlichen Rollen unterwegs und diese Rollen brauchen auch Unterschiedliches, ne? Und wenn man Pflegeeltern darauf begrenzt, dass sie eben Pflegeeltern für ein Pflegekind sind, dann sieht man eigentlich nur eine Facette von ihnen. Und genauso ist es bei den Kindern auch. Wenn wir sie nur darauf begrenzen, dass sie ein Pflegekind in einer Pflegefamilie sind, dann haben wir auch nicht die Komplexität erfasst. Und man kann natürlich weitermachen mit den leiblichen Eltern genauso, ne? Auch da ist es verführerisch, nur auf diese Engführung zu gucken und zu denken, man hätte irgendwie man hätte es verstanden und ist dann plötzlich ganz überrascht, wenn man sich nochmal die Zeit nimmt und einfach in Ruhe zuhört und mitkriegt, ach so, das machst du in deinem Leben auch noch und das beschäftigt dich noch und das brauchst du gerade. Und das hat ja wiederum ganz viel damit zu tun, gehört und gesehen zu werden. Und das ist ja nicht ein Bedürfnis, was nur Kinder haben, sondern das haben wir als Menschen ja einfach grundsätzlich. Ja.
Genau. Und wie wären wir schlecht beraten, wenn wir in so einer Situation zum Beispiel dann die Kinderrechtskarte zücken und mit dem Finger auf eine Pflegefamilie zeigen, die vielleicht gerade nicht das leisten kann, was sie eigentlich versprochen hat? Das wäre ja, also genau an der Stelle, deswegen sage ich, wenn wir merken, dass im System irgendwo eine Störung entsteht, dann braucht es Unterstützung, dann braucht es Kommunikation, dann braucht es ein lösungsorientiertes Vorgehen miteinander. Und da brauchen Pflegefamilien den Rückhalt zu wissen, ich darf mich zeigen mit meinen Themen. Das ist das, was Kinderschutz bedeutet. Also an der Stelle nicht mit einer Forderung, sondern mit Rückhalt zu begegnen.
Gerade eben gedacht, das deckt sich mit dem, was du davor beschrieben hast, dass man in so einer Situation hilft einem nicht weiter, mit Druck auf irgendwas zu reagieren oder, wie du eben gesagt hast, einen Finger drauf zu zeigen, mit Sanktionsmechanismen zu drohen oder so, weil was man damit verursacht, ist ja meistens, dass man ein geschlosseneres System entwickelt, in das man nicht mehr gut reinschauen kann, von dem man nicht mehr so viel mitkriegt. Und die Situation für die jungen Menschen, aber auch für die Erwachsenen, verbessert sich ja eher dadurch, dass man sagt, oh Mensch, ich sehe dich gerade auch in deiner Not und in deinem Versuch, der gerade noch nicht gelungen ist, und lass uns gemeinsam überlegen, wie es in Zukunft vielleicht besser funktionieren könnte, als es gerade funktioniert, ne? So, also im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was so aus dem Ärmel geschüttelt manchmal zu helfen scheint.
Ja, genau. Und genau darum geht es aus meiner Sicht. Und deswegen ist aus meiner Sicht dieses Bewusstsein, dass wir Kinderrechte, Kinderschutz nur gemeinsam erreichen können, als Grundhaltung so wichtig. Und das könnte man jetzt auch auf die leiblichen Eltern genauso beziehen, weil die natürlich, die haben es schwer damit, dass ihre Kinder woanders leben. Die haben es schwer damit, mit ihrer Geschichte umzugehen. Der Weg ist ja nur, kann ja nur aus meiner Sicht nur ein versöhnlicher sein, sie zu unterstützen, sich mit sich selber, mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Da, wo das gelingt, ist es ja auch so, und das gibt es ja häufig, dass Eltern auch sehr dankbar sind, dass ihre Kinder irgendwo aufwachsen können, wo sie etwas bekommen, was sie selber den Kindern nicht geben konnten. Ja. Das erleben wir immer wieder, umso durchlässiger wir zusammenarbeiten können.
Ja.
Da entsteht ja wirklich auch, wir haben tatsächlich auch, und das an der Stelle bin ich auch noch mal froh, dass ich tatsächlich bei uns in der Einrichtung arbeite, weil das bei uns schon in früheren Jahrzehnten immer eine wichtige Grundhaltung war, auch den Eltern gegenüber sehr viel Wertschätzung einfach zu haben. Und ich weiß, dass wir schon vor vielen Jahren mal ein Kind in einer Notsituation aus einem Elternhaus aufgenommen haben. Und dann war die Frage, geht das jetzt in der Bereitschaftspflege oder geht das in der Dauerpflege? Wo geht das denn jetzt hin? Und wir dann einfach gesagt haben, wir brauchen vielleicht nicht immer die Schleife über eine gesetzliche Klärung, wenn es gelingt, mit den Eltern einvernehmlich eine Einsicht darüber zu gewinnen, dass dieses Kind nicht bei den Eltern aufwachsen kann. Und das ist gelungen, dieses Einvernehmen. Wir haben nie eine gerichtliche Klärung gebraucht. Das Kind ist jetzt 15 oder 16, hat bisher zu jedem Zeitpunkt haben die Eltern eingewilligt und haben auch in alle Rahmenbedingungen, die wir für erforderlich gehalten haben, eingewilligt. Aber das war natürlich Arbeit. In der Zusammenarbeit. Das war Arbeit mit diesem Elternpaar. Ne? Und ich glaube, da geht ganz viel, wenn man den Menschen wertschätzend begegnet.
Ja, also so ähnlich wie du das gerade zum Kinderschutzthema beschrieben hast, geht es, glaube ich, auch, kann man das auch auf die Pflegeverhältnisse übertragen. Das kann man nicht gegen die Menschen machen. Also, und so kann man, glaube ich, auch nicht Pflegeverhältnisse gegen die leiblichen Eltern durchsetzen. Also das zumindest nicht mit der Idee, ihr stimmt doch bald dem Ganzen zu, wenn ihr es erstmal verstanden habt, sondern ich glaube, es funktioniert ja erst dann zuverlässig und stabil, wenn man ja die Eltern auch gehört hat, wenn man sie verstanden hat und wenn man sie vor dem Hintergrund ihrer eigenen Biografie auch mitnehmen kann und überzeugen kann, dass sie zum Beispiel auch ein wichtiger Teil des Lebens, im Leben des Kindes bleiben dürfen, auch wenn sie nicht mehr mit den Kindern zusammenleben. So zumindest meine Erfahrung aus den Projekten, in denen ich zu dem Thema gearbeitet habe.
Ja, manchmal ein wichtiger Teil bleiben oder manchmal auch erkennen können, leider erkennen müssen, dass sie nur wirklich, also sich ein großes Stück verabschieden müssen.
Ja.
Das ist ja leider manchmal auch so. Und es wäre natürlich schön, wenn man da immer ein Einvernehmen mit den Eltern auch herstellen könnte. Wir wissen natürlich, dass das leider nicht immer gelingt. Und wir wissen natürlich auch, dass im Zweifelsfall letztendlich das Kindeswohl an erster Stelle steht. Das ist ja so. Dafür treten wir natürlich auch an. Aber man sollte diese Karte nicht zu früh zücken und man sollte wirklich alle Möglichkeiten ausreizen, um in einen gemeinsamen Dialog einzutreten. Und das bedeutet natürlich auch für uns als Profis, dass wir da eine Menge erleben. Ich sag mal so, das kostet auch eine Menge Emotionen, solche Prozesse zu beraten. Das macht auch bei uns eine Menge Gefühle und das ist nicht immer leicht, das herzustellen und zu tragen. Genau.
Ja, ja. Dem kann ich gut zustimmen und verstehe das auch gut, wie du das beschreibst.
Mhm.
Und habe auch da manchmal den Eindruck, dass diese Karte, von der du eben gesprochen hast, dass die etwas zu früh gespielt wird, also dass man sich zu schnell vielleicht damit arrangiert hat, zu sagen, ja gut, das mit den Eltern, das ist immer schwierig oder die zu gewinnen ist immer schwierig oder die sehen ja gar nicht die Not des Kindes oder so. Und an der Stelle eben noch mindestens eine Umdrehung mehr zu machen in der festen Überzeugung und auch mit dem festen Wissen, wenn wir sie erreichen und wenn wir sie gewinnen für eine Zusammenarbeit, auch im Rahmen des Pflegeverhältnisses, dann ist dem Kind damit meistens sehr geholfen. Also dann haben wir damit einen Vorteil, als wenn wir sie unversöhnt ziehen lassen müssen, weil wir sie nicht erreicht haben. Also das ist meine Erfahrung damit, auch wenn mir völlig klar ist, dass es da dass es eine Riesenherausforderung ist, dass es einfach Schwierigkeiten auch macht und nicht so leicht umzusetzen ist, wie es sich in der Theorie dann vielleicht manchmal anhört.
Ja, ja, wirklich. Und es gibt natürlich bei den Pflegekindern auch da einfach eine ganz große Spannbreite von Kindern, je nachdem, wie alt die sind und unter welchen Umständen die Herausnahme war, für die das noch näher liegt, in einem direkten Bezug zu ihren Eltern und zu ihren Familien zu bleiben und Kinder, für die das vielleicht auch aus vielerlei Gründen doch dann in eine große Ferne rückt und auch rücken muss, ne?
Okay, Ute, deine Einschätzung zur Entwicklung der Wissensbestände in der Pflegekinderhilfe und auch den Kinderrechten, die klingt ja insgesamt, finde ich, sehr positiv. Also so wie du das beschrieben hast, da sind Errungenschaften, die es auch zu verteidigen gilt und wo du sagst, damit können wir irgendwie auch ganz gut arbeiten. Jetzt würde ich aber doch gerne nochmal nachfragen, so wo würdest du denn bezogen auf den heutigen Stand gegebenenfalls auch noch Kritik anbringen? Also wo dürfte sich noch was entwickeln aus deiner Sicht?
Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass ich auf der einen Seite wirklich auch begeistert bin und auch wenn man das jetzt mal globaler betrachtet, wir ja eine Situation haben, wo es tatsächlich viele Errungenschaften gibt, die man auch würdigen muss, dass die da sind. Das ist so und das empfinde ich häufig, wenn ich das so politisch betrachte. Aber wenn ich jetzt mal gucke, wie sieht es im Alltag aus, einerseits im pädagogischen Alltag, aber auch für das Leben von Kindern und Jugendlichen bei uns, dann muss ich doch sagen, auch wir haben natürlich noch viel damit zu tun, dass eine Umsetzung in die Praxis wirklich gelingt. Und das gilt sowohl, was Wissensbestände angeht, obwohl das immer besser wird. Zum Beispiel erlebe ich auch, dass das Wissen um Traumatisierung in der Schule, im Bereich Schule, sich immer mehr verbreitert. Und das empfinde ich als großen Gewinn. Und aber auch das Thema Kinderrechte. Und bei dem Thema Kinderrechte, da sind wir natürlich auch absolut wieder, kommen wir so in der Realität, in unserer Arbeitsrealität an. Und wir sehen, wie unterschiedlich es ist von Kommune zu Kommune, von Einrichtung zu Einrichtung. Und de facto erleben wir ja nach wie vor, obwohl wir eine rechtlich immer weiterentwickelte Situation haben, die auch immer besser geworden ist, dass es de facto bis heute so ist, dass die Prävention nicht so weit gelingt, dass die Erfahrung von Gewalt, von schwerer Deprivation, von Bindungsschäden wirklich vermieden werden kann. Und dass an der Stelle diese Kinder kommen natürlich auch bei uns an. Die werden jede Woche bei uns angefragt und wir lesen dann diese Biografien und wir sehen, was da alles nicht gelungen ist oder auch die Kinder, die wir dann aufnehmen, mit welchen Themen die kommen und manchmal auch, welche Klärungsprozesse wir dann tun müssen und wie mühsam es manchmal dann auch ist, um bestimmte Themen zu ringen. So, meinetwegen, aktuell haben wir ein Kind in Bereitschaftsbetreuung und da ist es so, dass das Kind, ein junges Kind, ein dreijähriges Kind, und das Kind hat bei dem Thema, dass die Großeltern zu Besuch kommen, gesagt, nicht Oma. Und es ist absolut schwer, das durchzusetzen, dass da erstmal jetzt eine Vorsicht walten gelassen wird, obwohl das Kind sich ganz klar äußert. Ne, und das tut richtig weh, das zu erleben. Ne, dass man wirklich in jedem einzelnen Fall müssen wir ja eigentlich uns immer wieder neu orientieren. Was ist da jetzt gerade? Wo finden wir ein Einvernehmen? Was ist möglich? Ne? Also das ist tatsächlich auch tagtäglich schwer erarbeitet, dass Kinderrechte de facto umgesetzt werden können. Und ich zeige damit jetzt nicht nur sozusagen mit dem Finger auf unsere Kooperateure. Wir müssen ja auch immer bei uns selber gut gucken, dass wir alle Themen gut einhalten können. Auch da hat man natürlich immer viel zu tun.
Ja, an dieser Stelle möchte ich einen kurzen Hinweis ergänzen. In der vorangegangenen Passage sprach Ute über eine Situation, in der sie den Eindruck hatte, dass der Wille eines Kindes möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt wurde. Mit heutigem Wissen möchte sie allerdings klarstellen, dass sich die Situation im weiteren Verlauf anders dargestellt hat. Die zuständige Kollegin im Jugendamt hat sehr achtsam im Sinne des Kindes gehandelt und die Zusammenarbeit mit der Beraterin war von großem Vertrauen geprägt. Das hier genannte Beispiel steht also nicht für mangelnde Berücksichtigung des Kindeswillens, vielmehr beschreibt es die damalige Sorge, dass dies schwierig werden könnte. Diese Ergänzung wurde jetzt nachträglich hinzugefügt, um das Gesagte im richtigen Kontext zu verorten und die Kollegin im Jugendamt nicht missverständlich darzustellen. Und jetzt geht's weiter.
Auch wir selber sind ja in einer Entwicklung. Wir sind ja seit Jahren daran, die Kinderrechte in unsere Einrichtung zu implementieren. Aber das ist ja nicht so, dass man das einmal geschafft hat, sondern das sind ja eigentlich prozessuale Dinge, wo es immer darum geht, nochmal wieder neu zu gucken, Dinge zu vertiefen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir im September wieder ein Seminar für Pflegefamilien, also Pflegekinder und Pflegeeltern machen, weil das auch jetzt mal wieder Zeit ist, sozusagen, ne, da gemeinsam dran zu arbeiten. Und dann weiß man ja auch, man erreicht eine bestimmte Gruppe und bei anderen muss man eher im konkreten Beratungsprozess sozusagen arbeiten, ne? Also das ist so, an diesen Themen bleibt man eigentlich immer dran.
Ja,
Genau.
verstehe. Also ich finde, du hast sehr schön nochmal deutlich gemacht, sozusagen die Komplexität der unterschiedlichen, ja, ich sag mal so Optionen, was da auf einen zukommen kann und womit man es auch zu tun kriegen kann. Das ist ja nicht immer nur, also das ist ja auch Kontext. Das ist ja eben nicht nur individuell unterschiedlich, sondern an jedem Einzelfall, wenn man das so nennen darf, hängen eben unterschiedliche Familienangehörige und Akteurinnen mit dran. Und die haben eben auch einen Kontext, in dem sie unterwegs sind. Und das, sozusagen die Gestaltung von den bestmöglichen Bedingungen in einem, also für ein Individuum in seinem gesellschaftlichen Kontext. Ich glaube, das ist schon auch eine ziemlich filigrane Kunst, die da in der sozialpädagogischen Arbeit auch in der Pflegekinderhilfe geleistet werden muss. Also das klingt jetzt dicke, finde ich, aber drunter darf man es letztlich auch nicht machen, weil man ansonsten ja Lebenssituationen und Entwicklungsbedingungen auch nicht zwingend verbessert, sondern vielleicht auch Potenziale, also bei bestimmten Potenzialen auch unter der Latte durchspringt, wenn man da nicht genug drüber weiß und nicht sensibel genug mit umgeht. So, das finde ich wurde schön deutlich eben in dem, wie du das nochmal beschrieben hast, was da letztlich auch so zu beachten und zu berücksichtigen ist, auch in der alltäglichen Arbeit. Also nicht so als Kürprogramm, sondern sozusagen als alltägliches Pflichtprogramm.
Ja, das hast du jetzt auch nochmal super zusammengefasst oder super fachlich dargestellt. Da sehe ich mich sehr. Das ist, Kinderrechte sind letztlich schon etwas, was wir eigentlich ständig neu generieren in jedem einzelnen Fall. So, genau.
Ja. Ja, das ist schön. Also und vielleicht auch so die Idee, drunter machen wir es auch nicht, ne? Also das sollte sozusagen der professionelle Anspruch sein. Und der zeigt aber letztlich auch dann, was das manchmal auch für eine, also was es für einen Aufwand auch bedeutet, ne? Sowohl, was man sich drauf schaffen muss, was man an Wissensbeständen braucht, dann vielleicht auch mit welchem, also welche Erfahrungen einem da gut tun, was man an Erfahrungswissen sich drauf geschafft hat und dann sicherlich das, was du eben auch angesprochen hast, Teamkonstellationen und Kooperationsprozesse, wo so völlig klar ist, das kann nicht ich alleine, das kann auch nicht ich mit meinem Träger alleine, sondern das ist ein Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen, ja letztlich auch Menschen in unterschiedlichen Institutionen und erst dann können wir da eine, ja, ich sag mal, also eine Situation mit einer hohen Entwicklungsfähigkeit für die jungen Menschen rausbasteln. So. Und das, ja, basteln ist immer auch ein Prozess, hast du auch beschrieben und ich glaube, damit wird es ganz gut sichtbar. Okay. Ute, erstmal vielen Dank für die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ich würde abschließend gerne mit dir noch so ein bisschen in die Zukunft schauen und ja auch auf Perspektiven und konkrete Wünsche, die du für die Pflegekinderhilfe hast. Und für den Teil würde ich gerne so einsteigen, dass ich dich fragen will, was wären denn deine drei größten Wünsche oder Empfehlungen, um die Pflegekinderhilfe ja in den nächsten Jahren nachhaltig zu verbessern? Gibt es da irgendwas, was du so spontan dazu antworten könntest?
Ja, ich sag mal so, ich denke auch im Moment an Herausforderungen und wenn wir die Herausforderungen gut beantworten könnten, dann wäre das ja für uns gut. Und ich glaube, ja, ich versuche mal drei. Das eine ist tatsächlich, dass wir noch viel besser transportieren können und wollen, wie bereichernd auch einfach das Leben mit Pflegekindern ist, wie viel Freude das macht, weil das ist ja auch etwas, was uns unsere Pflegefamilien immer zurückmelden, für die das Leben als Familie so viel, so wertvoll ist, die so viel Freude an der gelingenden Entwicklung von ihrem Pflegekind dann auch haben, die so viel Freude an dem Feedback, das Kinder ja dann auch geben haben, und für die das einfach neben allem, was man so materiell und in Karriere und sonst wie im Leben erreichen, vielleicht erreichen kann, ja einfach auf einer anderen Ebene eine sinnstiftende ist, so, ne? Also wenn wir das noch viel mehr transportieren könnten, dass Menschen für sich erkennen, yo, schneller, weiter, höher ist vielleicht nicht, das ist vielleicht, gibt mir irgendwann auch ein schales Gefühl und ich könnte mal für mich nochmal in eine andere Richtung überlegen, ne? Ich könnte erleben, das alltäglich miteinander in Beziehung zu sein, viel Herzenswärme auch miteinander teilen lässt zum Beispiel und mein Leben reicher macht. Das wäre natürlich super, wenn wir das erreichen können. Ne?
Ja,
dann
das ist schön.
Als zweites würde ich sagen, wir haben ja ein Thema mit der Entwicklung der Verfügbarkeit von Fachkräften und zwar auf vielen Ebenen. Wir müssen alle immer gute Menschen finden, die mit uns als Institutionen zusammenarbeiten, also gut im Sinne, die ja toll sind, die eine tolle Profession leben, die mit tollen Idealen unterwegs sind und gut ausgebildet sind. Und wie wird das in Zukunft gelingen? Das wünsche ich mir auch, dass wir da weiterhin gute Wege finden und für diese Fachkräfte für den Fachkräftemangel gute Antworten finden, auch weil es viele Kinder gibt, die sagen, ich warte schon so lange auf mein Hilfeplangespräch und das ist mein Recht. Und warum kann das denn nicht stattfinden?
Oh
Also
ja.
wir haben da richtig Not, ne? Und diese Not müssen wir sogar lösen. Und die Jugendämter müssen ja auch ihren Part in Richtung Kinderschutz und Kinderrechte gut leisten können. Und da, auch da gibt es ja immer mehr Jugendämter, die das öffentlich machen, wie sehr sie an ihren Grenzen sind. Das ist ein Riesenproblem. Und da hoffe ich auch, dass wir zu einer Lösung finden. Ja, jetzt habe ich das Zweite gesagt und jetzt
Ist ja auch gut.
das Dritte
Naja, aber
nicht.
ist
Was?
ja, waren ja auch zwei. Also wenn du noch ein drittes hast, klar, aber ich will dich ja auch nicht festnageln auf drei Punkte. Waren ja schon zwei wichtige.
Ja, dann sage ich mal, das Dritte, und da schließt sich dann vielleicht der Kreis. Wir haben ja vielleicht wirklich inzwischen sowas wie ein Juwel entwickelt, das natürlich immer noch weiterentwickelt werden kann, mit unseren Wissensbeständen und mit unserer rechtlichen Situation. Und wenn es uns gelingt, in der Gesellschaft deutlich zu machen, was wir da haben und dass es lohnt, sich weiterhin dafür einzusetzen und da rein zu investieren, dann ist das mein dritter Wunsch.
Ja, okay. Ja, kann ich auch viel mit anfangen. Also Dinge stärker sichtbar zu machen, öffentlichkeitswirksamer auch darzustellen, was da geleistet wird. Das hast du eben auch zu Beginn schon an einigen Stellen angesprochen. Macht, glaube ich, auch in der Gesellschaft wie unserer ganz viel Sinn, ne? Dass man solche Informationen eben auch teilt. Und auf der anderen Seite ist mir eben so durch den Kopf gegangen, deine ersten beiden Wünsche oder auch ja Ideen, was ich tun dürfte, die haben natürlich auch ganz viel damit zu tun, in welchem Kontext, und ich habe das an anderer Stelle auch schon mal hier im Podcast gesagt, in welchem durchkapitalisierten System das alles stattfindet, ne? Also wo wir im Grunde genommen ganz stark eben auf monetären Ausgleich für unser Tätigwerden angewiesen sind oder ausgerichtet sind und das wirklich in jeder Zelle körperlich und systemisch irgendwie wiederzufinden ist. Und da ist es ein hehrer Anspruch, wenn man sozusagen auch nochmal versucht, die Leute zu motivieren, nochmal ganz andere Dinge in Blick zu nehmen. Wobei ich das von deiner Beschreibung her, also ich kann da ganz viel mit anfangen und finde das auch als Idee total wertvoll, dass es ansonsten nämlich sich manchmal ganz schön schal anfühlen kann und im Vergleich dazu hat man plötzlich was ganz Sinnstiftendes, was einem viel mehr geben kann. Aber das ist schon auch eine Entwicklungsleistung in dem Kontext, in dem wir alle leben, finde ich.
Absolut, absolut. Und das macht ja auch noch mal deutlich, dass Pflegefamilie werden, dass das auch eine wirtschaftliche Absicherung braucht, damit man diesen Freiraum als Familie entwickeln kann.
Ja. Okay, ich habe jetzt gerade noch gedacht, was ich noch spannend fände, zum Abschluss von dir zu wissen. Gibt es irgendwas, wo du unseren Zuhörenden gerne so noch einen Impuls mitgeben willst, was du, also was dir noch am Herzen liegt, was du gerne noch loswerden möchtest?
Ach, jetzt muss ich mir erstmal die und eure oder unsere Zuhörerschaft so vors innere
Vorstellen,
Auge
ja.
führen. Ja,
Ganz
genau.
wunderbare Menschen,
Die sich aus sicherlich auch eine heterogene Gruppe, ne?
ja, ich glaube schon.
Nein, eigentlich würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Mitdenken und ich hoffe, dass wir in unserem Gespräch die Menschen erreichen konnten und vielleicht, dass sie es weitertragen, dass sie, wenn sie an irgendeiner Stelle sich berührt gefühlt haben, dass sie das weitertragen mögen. Ja.
Ja, das ist doch schön. Ich fände es auch klasse und würde mich freuen, wenn wir gemeinsam dafür sorgen können, dass Kinder und Jugendliche in Pflegeverhältnissen eben sowohl geschützt sind, aber auch gehört und gestärkt werden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn das gelingt, sich über den Podcast hier auch über die Themen noch mal intensiver damit auseinanderzusetzen. Liebe Ute, ich danke dir ganz herzlich für deinen systemischen und fachlichen und persönlichen Blick, den du uns heute ermöglicht hast und mitgebracht hast. Mich hat es tief beeindruckt und bringt mich auch selber weiter. Ich hoffe, dass das einige, die zugehört haben, jetzt auch so sehen. Und ja, bedanke mich bei allen fürs Zuhören und wünsche insbesondere dir, Ute, jetzt eine ganz schöne Zeit.
Ja, ich danke dir, lieber Dirk. Ich habe mich sehr gefreut, heute den Raum zu bekommen, und ich habe viel Freude an unserem gemeinsamen Gespräch gehabt. Alles Gute auch für dich und für euch.
Ja, vielen Dank. Ute, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.